Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Also das gilt für mich für alle Ängste, jetzt nicht nur bei Verlustangst, ist so ein Teil, dass Menschen sehr im Kopf sind und sehr viel studieren, sich sehr viele Fragen stellen, Sorgen machen, so katastrophisieren, was könnte oder was könnte sein, was wäre, wenn, und dann auch nicht in so eine Handlungsebene kommen. Und dann ist man auch immer wie in so einem Zustand von der Ohnmacht.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Immer Angst haben, dass eine geliebte Person könnte sterben oder dass sie einen verlässt. Oder auch, dass man den Job verliert oder die Firma Konkurs geht. Das ist Verlustangst. Durch das passt man sich übermässig an, man ist vielleicht eifersüchtig oder ja, die Sorge ums Gegenüber treibt einem um und man zweifelt daran, dass man genügt. Über die Angst vom Verlust, da rede ich heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann. Sie erzählt uns, wie diese Verlustangst entstehen kann, wie sie sich zeigt und wenn sie noch gesund und wenn ungesund ist. Und die gute Nachricht, glaube ich, vorweg, man kann die übertriebene Verlustangst also loswerden. Schön, bist du mit dabei. Ich bin Tabea Kobel. Hallo Julia, schön, bist du da.
Hi, Tabea.
Ich freue mich sehr, um mit dir das Thema machen, Verlustangst. Wir haben ja schon über Bindungsangst geredet, erst gerade, gell?
Mhm.
Und da haben wir nämlich versprochen, wir machen noch einen Podcast zum Thema Verlustangst. Weil das hat irgendwie einen Zusammenhang. Also irgendwie gibt es noch oft, dass Leute, die Bindungsangst haben, sich einlösen in eine Beziehung mit jemandem, der Verlustangst hat. Ich finde es ja noch spannend, dass das irgendwie so viel zusammenkommt. Aber vielleicht können wir da gerade noch ein Beispiel geben zum Starten. Wo begegnest du der Verlustangst?
Ja, also Verlustangst ist sehr vielfältig. Man sagt generell, es ist eine emotionale Angst, jemanden oder auch etwas zu verlieren. So im ersten Moment denken wir vielleicht eher an Partnerschaften oder ich habe Angst, den Partner zu verlieren. Mhm. Aber Verlustangst meint auch, ich könnte etwas verlieren, was mir sehr wichtig ist. Und das kann sich auf verschiedene Lebensbereiche beziehen. Also nicht nur Partnerschaften, auch Freundschaften, Familienbeziehungen, aber auch Verlust von Status, Besitz oder auch vom Selbstwert. Oder das meint eigentlich alles der Begriff von Verlustangst. Und sehr häufig entsteht aber Verlustangst dann, wenn die Bindung zu einer geliebten Bezugsperson irgendwie gefährdet ist.
Mhm.
Also wenn ich so einen Eindruck habe, irgendwas bedroht jetzt die Beziehung zu jemandem, dann entwickle ich eine Verlustangst. Und ich habe so ein Beispiel aus meiner Kindheit, wo ich mich so dran erinnern konnte. Ich glaube, das war mein schlimmster Albtraum als Kind. Da war ich so ungefähr 6 Jahre alt. Da habe ich geträumt, wir gehen mit der Familie spazieren im Wald und dann ist da so ein böser Wolf. Vielleicht habe ich vorher irgendwie ein Märchen mit
die
Wolf.
Die böse Wölfe immer die Träume. Ja, ich kann das auch.
Ich weiß es nicht mehr genau. Und der Wolf hat so einen richtig großen Kessel gehabt mit großem Feuer und hat da schon schön gerührt.
Wow.
Und wir waren mit meiner Familie unterwegs und auch irgendwelchen Freunden und meine Eltern haben mich dann diesem Wolf verkauft. Der hat mich so an den Baum gebunden, hat sich schon das Maul geschleckt. Und meine ganze Familie und die Freunde sind einfach weitergelaufen und haben mich zurückgelassen. Das war so, würde ich sagen, mein Kernalbtraum, wo so eine Verlustangst hochgekommen ist. Und ja, wo ich heute weiß, wie kann sowas entstehen? Oder ein Teil kann sein bei Verlustängsten, zum Beispiel in meiner Familie, steht es irgendwie im Raum, ich könnte verlassen werden. Und meine Schwester hat zum Beispiel in Konflikten mit meinen Eltern immer ihren Koffer gepackt und gesagt, sie geht.
Aha.
Und das sind so Sachen, oder ne, manche wachsen ja auch auf in Familien, wo vielleicht Eltern eine On-Off-Beziehung haben und der eine immer mal wieder weg ist plötzlich und man nicht genau weiß, wann kommt der wieder zurück.
Mhm.
Ich wusste natürlich schon irgendwann, okay, also als meine Schwester es ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man natürlich schon, okay, die kommt wieder zurück. Aber die hat wirklich ihren Koffer gepackt und das kann ein so ein Kern sein, dass ich ja wirklich Angst habe, jetzt verliere ich die Person. Ne? Die sagt jetzt, ich gehe und dann entsteht ganz, ganz schnell eine Angst, eben das, wenn diese Bindung zu einer Person, die mir wichtig ist, irgendwie gefährdet ist und ich dann Angst habe, ich könnte jetzt diese Person verlieren.
Also das ist jetzt bei dir, bei der Schwester, hast denn du das nachher auch erlebt in einer Partnerschaft, dass du das nachher übertreibt hast?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich bin dann mehr so der Typ gewesen vom Schema her, ich bin sehr angepasst. Also das findet man auch häufig bei Verlustangst oder ich versuche anderen zu gefallen oder das haben wir auch bei der Bindungsangst vertieft und Bindungsangst kann eben auch heißen, ich habe vielleicht doch auch eine Verlustangst und deswegen gehe ich Bindungen eben gar nicht ein. Oder es ist dann so der Teil, ich gehe Bindungen ein, aber ich möchte trotzdem auch immer gefallen. Also so wie der Verlustängstliche auch, der eigentlich das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Ich darf nicht so sein, wie ich bin, weil sonst werde ich vielleicht verlassen. Das ist dann eigentlich auch eine Form von einer Verlustangst. Ist dann so der Teil, okay, ich muss eigentlich gefallen, ich passe mich an, ich habe Angst, abgelehnt zu werden, ich ordne eigene Bedürfnisse unter. Kann schon auch im Untergrund so ein bisschen sein, ich habe auch sonst Angst, Personen zu verlieren, wenn ich nicht gefalle. Also wenn ich irgendwas mache, was die nicht okay finden, vielleicht werde ich dann verlassen. Und das kann, also ich habe eigentlich immer sehr langjährige Beziehungen gehabt, aber so im Untergrund ist das schon immer so ein bisschen geschlummert, oh, was ist, wenn die Person mal geht? Also so meine Jugendliebe, mit der war ich 6,5 Jahre zusammen und habe immer gedacht, ah, Jugendlieben enden dann oft oder sagen ganz, ganz viele, ah, das hält sowieso nicht für die Ewigkeit. Ja. Und dann war das wie schon so in mir drin, ja, das könnte passieren und dann ist es auch irgendwann passiert nach 6,5 Jahren, dass es doch nicht die Liebe für die Ewigkeit war. Genau, aber das kann so ein Teil sein, oder? Dass ich dann vielleicht relativ angepasst bin oder ja, eigene Bedürfnisse stark zurückstelle, aber so eine leichte Verlustangst habe.
Also jetzt in der Partnerschaft, in einer engen Beziehung zu Familienmitgliedern kann einem das begegnen. Aber es gibt es ja auch noch sonst. Also es ist ja nicht nur eine Verlustangst, kann auch auf etwas sein, das vielleicht auch materiell ist oder Existenz, oder? Also es muss nicht einmal so sein, dass es nur auf Personen geht.
Ja, wichtig ist vielleicht auch insgesamt zu sagen, es gibt eine Verlustangst, die ist eben ganz normal. Also wenn jemand eine Krankheit hat in der Familie, dass ich zum Beispiel eine Angst entwickle, oh nein, ich könnte die Person jetzt verlieren. Oder eben wenn ich ein Geschäft habe, wenn ich selbstständig bin und es ist eine schlechte Wirtschaftslage, dass dann eben so eine Angst aufkommt. Und das wäre eben auch so eine Art Verlustangst. Ich könnte meinen Besitz verlieren, ich könnte mein Geschäft verlieren. Oder mir wurde gekündigt und ich bin plötzlich arbeitslos. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin die Miete zahlen kann. Also das sind auch Verlustängste, wir sagen dem auch oft so Existenzängste. Aber im Kern geht es auch darum, dass wir etwas verlieren, was uns wichtig ist. Und das kann eben auch ein Besitz sein.
Das ist etwas ganz Neues für mich. Ich habe überhaupt nicht zusammengetan, dass das könnte irgendwie aus dem gleichen Kern rauskommen, das Ganze. Also das betrifft einfach ganz einen Haufen Menschen, so wie ich jetzt das höre. Es geht ja nicht nur um Paarbeziehung in dem Sinn. An was merkt man es dann? An was sieht man es dann?
Ja, man kann so, oder das machen Psychologen sehr gerne, dass man sich so die verschiedenen Ebenen anschaut, die unser Körper auch hat. Und das eine ist die emotionale Ebene. Also bei Verlustangst reden wir natürlich von einer Angst. Und von einer Angst haben wir auch einen ganzen Podcast dazu gemacht. Oder was bedeutet eigentlich Angst? Was passiert in meinem Körper? Wo habe ich zum einen körperliche Symptome, die dann auch auftreten? Ich könnte anfangen zu schwitzen oder mein Herzschlag beschleunigt sich. Ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Oder weil ich zum Beispiel so stark Angst habe, jetzt einen Partner zu verlieren. Oder ich liege im Bett und habe so starke Existenzängste, dass meine Grundlage wegbricht, irgendwie im Job zum Beispiel. Und dann merke ich, mein Körper fängt an zu reagieren. Also mein Herzschlag beschleunigt sich, ich atme schneller, ich zitter vielleicht auch, ich schlafe plötzlich schlechter. Also auch an Schlafstörungen kann man es erkennen, dass der Appetit sich verändert. Und häufig, wenn wir Angst haben, dann atmen wir stärker in die Brust. Und deswegen finden wir bei Menschen mit Ängsten auch ganz häufig Muskelverspannungen im Nackenbereich, weil die Atmung einfach flacher wird und man dann den Nacken eher anspannt. Dann gibt's aber auch noch Magenbeschwerden, oder? Das wären so diese ganzen Klassiker von den Notfallprogrammen, die wir haben. Also der Körper produziert das Cortisol, das Stresshormon, und das merke ich dann auch körperlich. Und jetzt rein von den Emotionen. Wäre es noch so, neben der Angst finden wir eben sehr häufig Eifersucht. Also ich fühle mich, Eifersucht ist eigentlich das Gefühl, ich fühle mich bedroht dadurch, dass mein Partner, meine Partnerin, kann aber auch in der Freundschaft sein zum Beispiel oder in der Familie, gibt es vielleicht auch so eine Situation, wo ich eifersüchtig bin auf jemanden und ich fühle mich da bedroht in der Interaktion mit anderen, dass ich eine Bindung zu einer wichtigen Person verlieren könnte. Emotional zeigt sich dann auch häufig so ein Klammern, oder? Das wäre jetzt auf der Verhaltensebene. Ich fange dann an, vielleicht zu klammern. Ich mache mir aber auch sehr viele Sorgen. Ich fange an zu grübeln. Es kann auch in Richtung Depression gehen, also dass ich sehr traurig werde oder auch verzweifle. Es gibt aber auch also eigentlich die ganze Palette von Gefühlen, Wut und Frustration oder auch Schuldgefühle, ich bin nicht gut genug und eben eine Angst, abgelehnt zu werden. Und häufig finden wir dann auch wie so eine emotionale Abhängigkeit von einem Partner oder von der Partnerin. Also nur wenn ich mit der Person auch zusammen bin, geht's mir gut. Und wenn sie nicht da ist, dann habe ich eben auch Angst, dass sie mich verlässt oder dass ihr etwas passieren könnte. Mhm. Das wäre jetzt so ein Teil kognitiv, wenn wir so in die Gedanken reingehen. Finden wir bei Verlustängsten auch schnell ein sogenanntes Katastrophisieren. Also wenn die Person jetzt geht, dann könnte die einen schlimmen Autounfall haben zum Beispiel. Und es geht auch bei Kindern oder meinen Eltern könnte etwas passieren. Ich könnte die verlieren, wenn ich irgendwie in so einer Abhängigkeit bin. Ich kann meine Emotionen vielleicht selber nicht gut regulieren. Ich bin eben in so einer emotionalen Abhängigkeit. Kann auch ein Teil sein, ich brauche eben auch bestimmte Personen, damit es mir gut geht. Und wenn die gehen, könnte denen was passieren. Und dann geht eigentlich so das Gedankenkarussell los. Oh Gott, die könnten ausrutschen, dann könnte dieses passieren. Da war doch letztens ein Unfall auf der Straße, durch den Tunnel fahren, bloß nicht durch den Tunnel. Der könnte ja einstürzen. Und das ist dann auch ein Teil von der Verlustangst, wo man sagen muss, die ist dann auch deutlich stärker ausgeprägt und dann natürlich auch in so einem Bereich, wo ich sagen würde, dann ist es auch gut, sich Unterstützung zu holen.
Mhm. Also eben ein Teil ist es ja wie normal, dass man sich irgendwo sorgt um die Liebsten, die man hat oder eben um etwas, wo zu einem gehört, zum Leben gehört, was einem wichtig ist. Das ist irgendwie ein gewisser Anteil ist noch gut, aber wann ist es denn jetzt ungesund?
Ja, wenn es eigentlich so das gesamte Denken, Fühlen und Handeln immer mehr einnimmt. Mhm. Also jetzt die Patientin, die ich erwähnt habe mit der starken Eifersucht, die kommt dann von den Gedanken auch nicht mehr los, oder? Es ist dann nicht, ich bin mal einen Moment eifersüchtig und dann habe ich noch einen Konflikt mit meinem Partner, sondern es beschäftigt mich immer wieder, mein Partner könnte mich zum Beispiel betrügen und dann denke ich immer wieder drüber nach, oh, er hat die so angeguckt und dann hat er der im Vorbeilaufen in der Stadt auf den Hintern geguckt, jetzt, ne, fängt er vielleicht da irgendwas an oder wird mich verlassen? So, also so, dass eigentlich die Botschaft an den Partner war, du darfst keine anderen Frauen mehr anschauen. Und dann sind wir natürlich in einem Bereich, wo man sagen muss, okay, das ist unrealistisch zum einen und da ist auch eine übermäßig starke Angst und eine übermäßig starke Sorge und es nimmt eigentlich so das gesamte Denken sehr, sehr stark ein. Mhm. Also wenn ich auch so Existenzängste habe und ich merke, ich grüble eigentlich nur noch über diesen Sorgen. Ich bin nur noch in so einem Sorgenkarussell gefangen und habe Angst, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann und dann kommt alles Mögliche dazu und dann stelle ich mir schon vor, wie ich obdachlos unter der Brücke liege und das immer wieder. Also nicht mal nur einen Tag, ne, sondern solche Gedanken beschäftigen mich immer wieder, kommen täglich. Dann sind wir in so einem Bereich, wo ich sagen würde, da braucht es auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung, weil dann geht es uns auch nicht mehr gut.
Mhm. Also ja, das klingt definitiv nicht gesund. Und ich glaube, es hat ja auch, man ist ja auch gar nicht bei sich. Man ist ja dann immer bei der anderen Person. Mhm. In dieser ganzen Sorge innen, oder?
Ja, oder generell bei Ängsten finde ich, also das gilt für mich für alle Ängste, jetzt nicht nur bei Verlustangst, ist so ein Teil, dass Menschen sehr im Kopf sind und sehr viel studieren, sich sehr viele Fragen stellen, Sorgen machen, so katastrophisieren, was könnte oder was könnte sein, was wäre, wenn, und dann auch nicht in so eine Handlungsebene kommen. Und dann ist man auch immer wie in so einem Zustand von der Ohnmacht. Ich habe immer den Eindruck, man ist dann wie der Angst so ausgeliefert und die wird durch alle Grübeleien, die ich mir da mache, durch so dieses Sorgenkarussell, wird die Angst immer größer und größer und größer und ich verliere dann auch wie den Bezug zur Realität und auch zum Handeln. Mhm. Also ich empfehle dann eigentlich immer, okay, wir gehen mal auf eine Handlungsebene. Welche Kompetenzen hast du, zum Beispiel eine bestimmte Situation zu bewältigen? Also wenn ich mir Sorgen mache, mein Geschäft oder meine Existenzgrundlage könnte wegbrechen, was kann ich denn auch machen, dass das nicht passiert? Natürlich sind wir immer in einem Bereich, es gibt Dinge, die können wir kontrollieren. Und dann gibt es ja auch Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Da müssen wir dann akzeptieren, oder was quasi das ist, was wir nicht kontrollieren können. Aber dann auch zu schauen, okay, was kann ich machen? Also wenn ich jetzt Angst habe in der Partnerschaft, ist die erste Frage, ist diese Verlustangst überhaupt berechtigt? Also wo kommt die überhaupt her? Mhm. Und wenn ich dann merke, okay, ich bin in einer Partnerschaft, das ist total unbegründet, dann ist vielleicht manchmal die Frage, okay, was brauche ich vom Partner oder wo muss ich dann eben bei mir selber schauen und so ein Schema erkennen oder vielleicht ein Trauma, was ich so mitgenommen habe aus schweren Verlusterfahrungen, die ich vielleicht in meinem Leben hatte, wo das entstanden sein kann. Okay, ich habe eigentlich Angst, dass das wieder passiert, dass mich jemand verlässt. dass man da bei sich genau schaut, sich, das habe ich schon mal gesagt, so dieses Stefanie-Stahl-Mantra, sich selber ertappen und
die
dann umschalten.
Die Psychotherapeutin für Deutschland, genau.
Ja, genau. Und das finde ich eigentlich so schön und prägnant immer dann, wenn wir ein Muster erkennen oder wenn wir uns bewusst werden, hey, da ist eine Angst und die ist eigentlich übermäßig und die ist begründet, dass ich mich selber ertappe, okay, jetzt sind wir gerade auf im Ausgang, mein Partner hat die Kellnerin angeschaut, meine Eifersucht kommt. Und da muss ich sagen, okay, stopp, jetzt habe ich mich ertappt, das ist jetzt meine Verlustangst. Die kommt zum Beispiel von der Beziehung vorher, in der ich betrogen wurde. Mein Partner jetzt liebt mich, versichert mir das immer. Oder jetzt muss ich umschalten auf, in dieser Beziehung bin ich sicher.
Jetzt hast du eigentlich gerade so ein bisschen gesagt, von wo das kommen kann. Also es kann etwas sein, dass man das mal erlebt hat, eben, dass man betrogen worden ist zum Beispiel. Oder dass irgendwo in der Kindheit. Was sagt man, wieso kann das kommen? Ist das das Einzige oder gibt es noch etwas anderes?
Ja, also das wäre so der Teil traumatische Erlebnisse, Verluste oder auch Trennungserfahrungen. Also vor allem frühe Verluste prägen uns natürlich am meisten, wenn Dinge in der Kindheit passieren. Und das kann eben auch sein, jemand ist gestorben, ich habe meinen Vater, meine Mutter früh verloren oder jemand anderen in meiner Familie. Ich habe Trennung, Scheidung erlebt als Kind. Oder dann kann es natürlich auch so weit gehen, wenn ich wirklich Missbrauch erlebt habe oder emotional vernachlässigt wurde, dass daraus dann eine Verlustangst entstehen kann. Und dann ist es auch immer eine Schutzreaktion. Also ich habe eigentlich Angst vor erneuten Verletzungen, oder? Und die Verlustangst signalisiert dann eigentlich auch, okay, ich muss mich da vielleicht irgendwie schützen, oder? Ich bin so ein bisschen misstrauisch, weil mir könnte ja wieder etwas passieren. Und dann ist natürlich der Kern oder wäre das Thema auch in der Therapie, ich muss schauen, was ist der Ursprung, was ist der Kern? Und wenn es was Traumatisches ist, das dann auch so zu verarbeiten und zu integrieren in meinen Lebensverlauf, dass ich weiß, okay, wenn so die Verlustangst kommt, oder das ist die alte Schutzreaktion, aber dann so einen Realitätscheck zu machen, brauche ich die jetzt oder brauche ich die gerade nicht? Bin ich zum Beispiel eigentlich sicher, oder? In der neuen Beziehung oder kann ja Familie, kann auch etwas anderes sein, aber bin ich denn eigentlich sicher? Also ist es berechtigt, dass die Angst kommt? Dann ist so der Kern auch frühe Bindungserfahrungen, also wenn ich einen Mangel an Sicherheit oder Geborgenheit in der Kindheit erlebe. Und das ist das Thema, was wir auch im Zuge der Bindungsangst angeschnitten haben. Geht's eben drum, habe ich erlebt, dass Beziehungen verlässlich sind, dass Bindungspersonen verlässlich sind oder nicht. Und wenn nicht, entwickle ich natürlich unsichere Bindungsmuster. Und dann übertrage ich diese Bindungsmuster auch in neue Beziehungen. Ich kann sie dann verändern oder wenn ich mir dann bewusst werde, wo das herkommt. Aber eben frühe Kindheitserfahrungen prägen auch, vor allem wenn ich auch Zurückweisung erlebt habe von den Eltern oder auch Liebesentzug. Oder, das ist so der andere Teil, wenn meine eigenen Eltern sehr übervorsichtig waren, überbehütend, immer Angst um mich hatten, dann überträgt sich die Angst von den Eltern auch aufs Kind. Also das finden wir sehr, sehr häufig. Bei Angstpatienten gibt es meistens einen ängstlichen Elternteil, der sehr besorgt und sehr überbehütend war. Und dann wird die Angst eigentlich so über Generationen manchmal tatsächlich auch weitergegeben.
Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Teil dann eben immer so sagt, Achtung, das passiert, dann Achtung dort und Achtung das, ist das so ein bisschen der Punkt?
Genau, ja. Das wäre so der Teil oder das, was man ja heute auch so als Helikoptereltern bezeichnet. Genau. Ich versuche eigentlich, mein Kind vor allen Verletzungen, vor allen schlimmen Erfahrungen zu schützen. Und dadurch macht das Kind aber bestimmte Lernerfahrungen natürlich nicht, wenn ich immer zurückgehalten werde und die Angst von den Eltern überträgt sich dann, weil wenn ich das Gefühl habe, okay, ich darf jetzt da nicht aufs Klettergerüst, weil ich könnte runterfallen oder wir können jetzt nicht durch den Tunnel fahren, weil da könnte was Gefährliches passieren, dann übertrage ich das natürlich irgendwann oder dann lerne ich das auch so und habe dann zum Beispiel Angst, wenn jemand durch den Tunnel fährt, oder dass dem was passieren könnte.
Logisch, ja. Also das kann man auch von den Eltern übernehmen, so erben irgendwie, ja. So, oder einfach, weil man so sozialisiert ist.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Und ein Teil ist so das Thema Selbstwertgefühl. Also sehr häufig ist bei Menschen, wo das Selbstwertgefühl geringer ist, dass die eben die Angst haben, in Beziehungen nicht genug zu sein, nicht ausreichend geliebt zu werden. Und dann ein Teil eben die Verlustangst ist. Oder Verlustangst entsteht auch dann, wenn wirklich Unklarheit und Unsicherheit in Beziehungen ist. Oder das muss man ja auch sagen. Vielleicht bin ich ja auch in einer Beziehung, wo mir Liebe vom Partner fehlt. Oder wo, dazu machen wir auch noch einen Podcast, wo vielleicht die Liebessprache unterschiedlich ist und ich bin frustriert, weil ich die Art und Weise, wie vielleicht mein Partner mir seine Liebe zeigt, auch nicht verstehe oder nicht, dass das ist, was ich brauche. Und dann werde ich unsicher in der Beziehung, da gibt es vielleicht zu wenig Kommunikation.
Mhm. Ja, da gibt es fünf Sprachen, wo man sagt, oder zum Beispiel helfen oder dass man sagt, Zweisamkeit ist einem wichtig oder Zärtlichkeit. Was gibt es noch? Komm, wir zählen sie schnell auf, dann haben wir sie
ja,
schon mal
genau.
gesagt.
Genau, also es wäre Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Geschenke und jetzt muss ich gerade schauen, nicht, dass ich jetzt habe ich irgendwas vergessen.
Haben wir das noch gesagt?
Hilfsbereitschaft, Lob und Anerkennung.
Lob und Anerkennung,
ist es noch.
Genau. Ja, also die fünf, dort kann es auch irgendwo etwas geben, dass man die eine Sprache redet und die wird nicht verstanden oder man gibt eine oder man bekommt eine und man versteht sie nicht, also dass dort irgendwo ein Konflikt ist.
Genau.
Da reden wir sicher noch ausführlich in einer weiteren Folge über das. Also das kann einem auch irgendwie eine Verlustangst geben, wenn man eben merkt, da kommt nichts oder es kommt nicht an, die Liebe, die ich gebe.
Und dann eben sowas auslösen oder wenn jetzt ein Partner zum Beispiel seine Liebe zeigt über Hilfsbereitschaft. Ich mache immer das Auto und den Garten oder ne, die Frau kocht immer, macht die Wäsche. Wenn man jetzt so klischee-mäßig, es kann natürlich auch andersrum sein. Und meine Liebessprache ist aber Worte von Lob und Anerkennung. Und mein Partner sagt mir nicht, hey, danke, dass du das immer machst. Oder ne, ich schätze dich sehr, wie liebevoll du dich um die Kinder kümmerst. Oder danke für deinen Einsatz im Job, dass du da so verantwortungsbewusst bist. Und wenn ich das aber dann nicht bekomme, dann weiß ich vielleicht gar nicht zu schätzen, ne, der Partner, der Liebessprache Hilfsbereitschaft hat, was der da alles für mich macht. Und dann fühle ich mich auf einmal nicht geliebt. Und dann kann natürlich auch so eine Angst kommen, okay, ne, ich verliere vielleicht diesen Menschen, der liebt mich gar nicht.
Also das ist jetzt etwas, wo vielleicht dann ja auch gerechtfertigt ist, weil man es ja eben nicht spürt oder es nicht ist. Da wäre jetzt eine Verlustangst ja gerechtfertigt. Also kann es ja dann eben sein, dass so eine Situation einem dann gerade wieder zusätzlich noch sagt, hey, ja, also, sorry, es ist logisch, also du verlierst dann einfach Menschen. Und wahrscheinlich ja auch genau, wenn es eben in einer Bindung ist oder in einer Beziehung ist zu einer Person, die eine Bindungsangst hat, oder? Dann zieht sie sich ja auch immer wieder zurück und verlässt einem in dem Sinn, oder? Meldet sich vielleicht lange nicht oder eben genau das, was man eigentlich bräuchte, nämlich die Bestätigung, die du vorhin gesagt hast in einer Beziehung, dass man sagt, hey, und ich liebe dich und ich werde dich nicht irgendwie hintergehen, das kommt dann wie nicht.
Genau, und das wäre auch das, was wir im Podcast zu Bindungsangst gesagt haben. Wichtig ist dann die Kommunikation, dass ich weiß, der Partner mit Bindungsangst, der zieht sich jetzt zurück, oder weil er die Nähe zum Beispiel schwer aushalten kann oder weil dann die Bindungsangst eigentlich aktiviert wird. Das heißt aber nicht, dass er mich verlassen möchte, oder? Sondern er muss eigentlich lernen, mit seiner Bindungsangst einen Umgang zu finden und das so Momente von sehr, sehr starker Nähe, das Pendel ausschlagen lassen in Richtung, jetzt brauche ich Autonomie, das wird mir hier zu eng, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, oder? Der braucht ja die Botschaft, hey, du bist genug, oder? Du bist mir genug und du darfst auch deinen Freiraum haben. Und der stärker verlustängstliche Partner hat natürlich dann eben oft das Muster zu klammern und dann wird die Verlustangst aktiviert, wenn der Bindungsängstliche sich zurückzieht. Dann habe ich Angst, den Partner zu verlieren und dann klammern Verlustängstliche natürlich noch stärker. Wo bist du? Was machst du? Wo gehst du hin? Wann kommst du zurück?
Und das führt natürlich genau ins Gegenteil. Aber also das heisst, es ist ja wie niemand von beiden, also es haben ja beide eben die Angst irgendwo in sich drinnen. Also so eine Beziehung ist ja dann mega anstrengend. Für beide. Extrem, oder? Also was kann man da jetzt machen? Sagen wir, wenn jetzt jemand eben immer mit der Verlustangst, immer mit der Eifersucht zu kämpfen hat oder eben ein extremes Klammern hat.
Also der Kern, oder? Oder auch so die Frage, ja, wie gehe ich damit um? Ne? Also wenn ich das weiß, und der erste Teil ist natürlich, ich muss erkennen, zum Beispiel, ich habe eine Verlustangst oder ich habe eine Bindungsangst zum Beispiel. Dann muss ich die Wurzeln verstehen von der Angst. Also wo kommt die Angst her? Oder was habe ich für Erfahrungen früher gemacht? Wann ist die Angst zum Beispiel das erste Mal aufgetreten? Oder was ist das erste Mal, wo ich mich erinnern kann? Wo ich jetzt sagen kann, okay, bei mir war es der Albtraum, oder? Als Kind, wo ich so sagen kann, ja, da gab es so eine Phase, da hatte ich wirklich Angst. Meine Familie lässt mich irgendwie zurück, wo ich sagen kann, das war ja völlig unbegründet. Aber es kann sein, dass es dadurch entstanden ist, dass es viel Streit gab und meine Schwester dann zum Beispiel die Koffer gepackt hat. Ne? Dann ist so, okay, mich könnte ein Mensch, der mir wichtig ist, der könnte mich verlassen. Und dann ist das so ein Kern, okay, da ist eine Art von Verlustangst. Und ich muss dann in künftigen Beziehungen muss ich den Check machen, okay, wie sicher bin ich in der Partnerschaft? Oder wo weiß ich jetzt, der andere kommt zum Beispiel zurück? Also ne, wo muss ich dann jemandem sagen, ich hatte das auch am Anfang, mein Mann und ich, wenn wir so erste Streits hatten und er ist auch vom Typ her so, dass er dann Zeit für sich braucht und Abstand. Und ich bin die Extrovertierte, die möglichst schnell reden muss zum Verarbeiten und die auch spüren muss, wir sind noch in Beziehung, weil sonst wird meine Verlustangst getriggert. Ja. Und mein Mann ist dann nach so einem Streit einfach aus der Tür raus. Und dann ich so, okay.
Und das hat ganz schlimm
zum Aushalten. Jetzt weiß ich nicht, war der Streit jetzt so schlimm, dass mein Partner mich verlässt, zum Beispiel, oder? Und dann bleibt der Verlustängstliche, also in dem Fall ich, zurück mit so einem unguten Gefühl. Wir haben die Beziehung noch nicht geklärt und jetzt habe ich Angst, den anderen zum Beispiel zu verlieren. Ja. Und natürlich haben wir so in unserer Ehe, oder wir sind sehr gut im Kommunizieren und über Sachen reden, wo ich dann gesagt habe, hey, ich muss dann wissen, zum Beispiel von dir muss ich hören, ich brauche jetzt schnell Zeit für mich. Wir reden morgen oder wir reden später und dann weiß ich, okay, wir sind noch in Beziehung und ich muss keine Angst haben, meinen Partner zu verlieren, oder? Wegen dem Streit.
Also das wäre jetzt Kommunikation, oder? Also dass man einander probiert in dem Rahmen, wo man dann vielleicht noch kann, in dieser Situation irgendwie etwas zu kommunizieren, also ein Codewort vielleicht auch machen oder so etwas.
Das kann sein, oder es kommt natürlich immer darauf an, wie emotional aufgeladen vielleicht so eine Konfliktsituation ist. Ja. Und wenn ich vielleicht nicht mehr reden kann, oder dann sage ich vielleicht Red Flag oder keine Ahnung, ne? Dann brauche ich irgendein Codewort oder Timeout und ich muss schnell raus, oder? Aber dann ist vorher abgesprochen, hey, wenn das passiert und ich mache Timeout, dann komme ich wieder zurück.
Dass wie eben für die Person, die in der Verlustangst ist, nachher nicht das ganze Bedrohungssystem losgeht und der Stress kommt, oder, wo man dann eigentlich hätte. Also ja, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht gehen wir heute gerade noch in die Situation, wenn man jetzt Verlustangst hat von irgendetwas Existenziellem. Also wenn man jetzt irgendwo drin ist, dass man Angst hat, ey, man verliert den Job oder so, und diese Angst so groß wird, was machen wir dann?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist immer der Realitätscheck. Also was wir eben sehr häufig haben bei Ängsten, ist auch, dass sich unsere Wahrnehmung wie verzerrt. Also wir haben dann wie so einen Suchscheinwerfer und einen Filter, oder? Und dann filter ich auch alles darauf, Verlustangst, ja, was sind Signale, dass mein Partner mich zum Beispiel betrügt und verlässt? Oder was spricht jetzt alles dafür, dass ich meinen Job verlieren könnte? Und ich sage jetzt mal, wenn das realistische Szenarien sind, also es gibt einen Stellenabbau bei mir im Unternehmen, ich bin als kürzeste angestellt zum Beispiel, oder manchmal werden ja die als letztes eingestellt wurden, als erstes dann entlassen, oder ich bin schon so lange dabei und so alt, dann bevorzugt man vielleicht jüngere Mitarbeiter, oder? Dann muss man ja sagen, okay, wir müssen auch immer gucken, wie ist wirklich die Realität und wo sind bestimmte Ängste vielleicht auch begründet. Oder sind sie unbegründet? Weil dann wären wir in dem Rahmen, wo man sagen muss, okay, da ist einfach eine zu starke Verlustangst da, die schon irrational stark geworden ist, oder? Dass ich mir so viel Sorgen mache und so viel grüble, obwohl es gar keine Anzeichen gibt, zum Beispiel, dass ich meinen Job verlieren könnte. Oder mein Betrieb läuft eigentlich gut, jetzt ist gerade vielleicht ein bisschen Flaute, aber die Zahlen insgesamt sind gut und ich kann davon ausgehen, dass neue Aufträge reinkommen. Dann kann man auch sagen, okay, dann muss ich die Angst auch wieder, also ich nehme sie wahr, ich akzeptiere, dass sie da war, aber dann kann ich auch sagen, okay, jetzt kannst du auch wieder gehen. weil es ist unrealistisch, dass das Szenario passiert.
Aber das finde ich ja mega schwierig. Also wie macht man denn das, wenn jetzt die Angst ja da ist? Dann kann man nicht einfach sagen, heute gang halt wieder. Also ich meine, sie ist ja dann da, man spürt sie ja dann auch. Ja. Sie ist wirklich so physisch vielleicht sogar schon, oder? Also eben, wenn man dann dort herkommt, dass man eben jetzt in einer Beziehung klammert, oder wenn man dann wirklich so einem so einnimmt, was macht man dann? Also wie, es muss doch irgendeine Strategie geben, um die Kleine irgendwie von sich weg zu tun.
Du hast jetzt gesagt, es ist nicht so einfach, aber im Kern ist es doch einfach.
Wirklich? Okay,
weil unser Gehirn funktioniert, wie es funktioniert. Und bei Ängsten, also wir haben zwei Systeme im Körper. Und das eine ist das Anspannungssystem, zum Beispiel bei Bedrohung, weil das Bedrohungssystem wird aktiviert, Cortisol wird ausgeschüttet, das Stresshormon, und dann haben wir die ganzen körperlichen Angstsymptome, die ich vorhin aufgezählt habe. Und dann haben wir aber auch noch das System im Körper für Entspannung. Und wenn das Entspannungssystem aktiviert wird, dann kann ich nicht gleichzeitig angespannt sein und Angst haben. Also das heißt, ein erster Schritt bei allen Ängsten ist immer, ich muss in den Zustand von Entspannung kommen. Zum Beispiel, wenn ich merke, mein Atem beschleunigt sich, es geht Richtung Panikattacke, dann ist die Grundregel erstmal atmen, und zwar verlängert, also langsamer atmen. Ich atme tief ein und ich atme vor allem sehr, sehr lange aus, oder? Und komme dann wirklich, und das haben wir in dem Podcast zu, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, oder haben wir ganz viele Übungen, wie schaffe ich es dann eigentlich in eine Entspannung zu kommen, und da gibt es ganz viele verschiedene Atemtechniken oder zum Beispiel Muskelentspannung, also progressive Muskelentspannung, die dazu führt, dass der Körper wieder entspannt, und dann wird eben das Ausschütten vom Stresshormon schon mal gestoppt und die körperlichen Angstsymptome, die gehen auch wieder weg. Die gehen sowieso nach einer gewissen Zeit weg, weil der Körper irgendwann physiologisch erschöpft ist oder irgendwann kann ich nicht mehr Cortisol ausschütten, oder? Und dann geht irgendwann die Angstkurve sowieso wieder runter. Aber wir können das auch gezielt herbeiführen, dass wir uns entspannen. Deswegen ist ein erster Schritt immer entspannen. Und dann rasen auch die Gedanken meistens zum Beispiel nicht mehr so, oder wenn ich so Sorgen habe und dann wird alles immer schlimmer und dann, oder fängt man an flacher zu atmen und hat das Gefühl, jetzt kriege ich keine Luft mehr und jetzt sterbe ich gleich, es ist mir so eng auf der Brust zum Beispiel. Und wenn ich dann entspannter atme, merke ich auch, okay, das ist nicht so, ne? Ich werde auch nicht ohnmächtig. Also häufig hat man den Gedanken, ich könnte ohnmächtig werden oder mir ist so schlecht, jetzt muss ich mich übergeben. Aber das sind wirklich die körperlichen Angstsymptome, und Angst und Entspannung widersprechen sich eigentlich. Also sobald ich mich entspanne, kann ich auch nicht mehr so ängstlich sein.
Ich habe schon gehört, man könne singen, wenn man Angst hat. Das würde helfen.
Ja.
Kennst du das?
Das kenne ich jetzt noch nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen. Es kommt vielleicht darauf an, wie ich singe oder wie ich atme dann beim Singen. Aber, also das ist der Kern eigentlich in unserem Gehirn, in dem System, also wo auch die Emotionen ausgeschüttet werden oder ausgelöst werden, das ist die Amygdala, das ist so ein Mandelkern, das ist quasi unser Frühwarnsystem, das Alarmsystem. Dieser Teil vom Gehirn, der reagiert nicht so gut auf Sprache, also eben nur zu sagen, beruhig dich, ne, es ist alles gar nicht so schlimm.
Das hilft dann, aber nicht so.
Genau, das hilft in dem Moment eben noch nicht, wo ich voll in der Angst drin bin, weil der Teil vom Gehirn, der reagiert auf Musik. Und der reagiert auf Bilder und der reagiert zum Beispiel auch auf die Entspannung durchs Atmen. Oder deswegen kann Musik helfen, weil dann auch der Teil vom Gehirn, oder dann kann auch eine Beruhigung stattfinden und ich kann das wieder alles besser miteinander verknüpfen.
Also vielleicht nicht gerade singen irgendwie in den schrillendsten Tönen, sondern einfach von der Summe oder so vielleicht.
Ja, so eine beruhigende Melodie, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Irgendwas, wo ich merke, oder ein Lied, wo ich mich gut entspannen kann. Das kann dann zum Beispiel auch helfen, wenn ich das summe oder wenn ich das höre, wenn ich das miteinander verknüpfe. Oder bei der Klaviermusik kann ich zum Beispiel besonders gut entspannen. Und dann, wenn mein Gehirn schon darauf trainiert ist und dann mache ich die Musik an oder summe den Ton, dann kommt der Körper schon automatisch in eine Entspannung.
Also das wäre jetzt, sag jetzt mal, erste Hilfe, wenn es wirklich so ganz körperlich wird, auch die Angst, so physisch, wenn man merkt, jetzt habe ich irgendwie wirklich richtig Angst, dass ich eine Person könnte verlieren oder den Job verlieren oder irgendetwas, was einem wichtig ist. Wie ist es dann, wenn es jetzt zum Beispiel gerade um den Selbstwert geht, dass man irgendwo dort, dass einfach immer kreiset, das ist jetzt nicht so körperlich, sondern man hat dann wie im Kopf immer das Gefühl, ach, ich bin einfach zu wenig gut. Die Person verlässt mich, zum Beispiel. Oder ich schaffe es einfach nicht, ich bin einfach zu wenig gut im Job. Das ist ja ähnlich. Oder? Also Selbstwert hat ja da wirklich einen grossen Einfluss. Oder einen schlechten Selbstwert.
Genau, das wäre jetzt der Teil, wo ich immer finde, das Prinzip ist eigentlich sehr einfach, weil ich muss negative Glaubenssätze durch positive ersetzen.
Ja.
Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann muss ich eben mir die Frage stellen, okay, stimmt das jetzt? Gibt es Situationen, also gibt es Ausnahmen? In welchen Situationen habe ich mich zum Beispiel wertvoll und geliebt gefühlt? Wo mache ich Erfahrungen, dass ich gut genug bin? Oder? Und dann kann man anfangen, eigentlich solche negativen Glaubenssätze aufzuweichen. Also häufig haben die auch so Absolutismen wie immer, ständig, nie, niemand liebt mich. Oder? Und dann kann ich anfangen, das zu hinterfragen mit, okay, ist das denn wirklich so? Ist es wirklich niemand?
Also auch wieder ein Realitätscheck.
Genau, gibt es doch jemanden? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, kenne ich vielleicht auch meine Stärken und Ressourcen nicht, oder? Dann ist auch die Frage, was habe ich für Stärken und Ressourcen? Also wie sehen mich andere Menschen, oder? Wo kann ich auch mal jemanden fragen, was schätzt du an mir? Oder was findest du, was mache ich gut?
Aber dann ist ja auch noch nicht, was hast du noch nicht gemacht mit dem? Weil es kommt ja dann gleich immer wieder, wenn es so ein altes Muster ist, wo man irgendwo eintrainiert hat.
Ja, es ist ein längerer Prozess, aber ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau. Ich glaube, in dem Podcast zum Thema Wie gehe ich mit meiner Angst um, habe ich auch ein Buch empfohlen vom Klaus Bernhardt, heißt er. Das ist ein deutscher Psychologe. Der hat die Homepage panikattackenloswerden.de. Also der hat sich spezialisiert auf Angststörungen. Und der sagt, es ist möglich, dass wir unser Gehirn eben umpolen. Also natürlich haben wir dann so eine Autobahn oder die Glaubenssätze, die wir schon unser Leben lang irgendwie geglaubt haben, die auch irgendwie entstanden sind aufgrund von bestimmten Erfahrungen. Da ist schon alles gut verschaltet im Hirn und da biegen wir automatisch ab. Aber weil unser Gehirn eben plastisch ist, können wir ein neues Netzwerk, eine neue Autobahn aufbauen. Zum Beispiel mit solchen positiven Selbstaffirmationen, mit Mutmachsätzen. Ich bin sicher, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich kann das schaffen. Und wenn ich mir das immer wieder sage, ich glaube, er sagt sogar, wenn ich über 2 Wochen täglich eine halbe Stunde, oder, das zum Beispiel trainiere, also eben solche positiven Sätze, er hat so eine 10-Satz-Methode entwickelt, dann lerne ich das irgendwann oder dann wird diese neue Autobahn immer stärker und dann biege ich irgendwann die neue Autobahn ab und nicht mehr die alte. Und das ist auch das, was die Stefanie Stahl bezeichnet als Ertappen und Umschalten, oder? Ich muss von der alten Autobahn auf die neue umschalten oder das Tramgleis wechseln, oder? Dann kann man sich ja so eine Weichenstellung und dann muss ich das Gleis einfach umlenken auf die andere Autobahn und mir immer wieder sagen, okay, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit.
Jetzt gerade, wenn man es jetzt vielleicht antrainiert bekommen hat oder vorgelebt bekommen hat, jetzt aus dem Elternhaus, wenn es so mega tief ist und man es eben gar nicht so kann, irgendwo an etwas festmachen, an einem Ereignis oder so, wo man irgendwie die Verlustangst gelernt hat. Also dort geht es ja dann, man kann es doch fast nicht. Also ist es denn vor allem der Glaubenssatz, der dann da ist, oder Glaubenssätze, die da sind, wo man es irgendwo muss anknüpfen? Oder was ist es dort?
Ja, also ich würde jetzt sagen, meine Erfahrung ist, dass man doch bei den meisten Menschen immer zu einem Kern findet. Oder wenn ich ein Thema vertiefe oder wenn ich Patienten frage, wo könnte dieser Glaubenssatz zum Beispiel herkommen, oder? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Oder manchmal kann man eben über die Emotionen gehen, oder wann hast du dich verlassen gefühlt, oder ne? Wann warst du so traurig oder hattest eben Angst oder es gibt keinen Morgen mehr oder ich weiß es nicht, ne? Was ist der erste Moment, an den du dich erinnern kannst? Können sich die meisten Menschen erinnern, außer es sind so stark traumatische Erfahrungen, dass die irgendwie im Gehirn wie abgekapselt, abgespeichert und erstmal nicht zugänglich sind.
Ja.
Oder? Und die ploppen dann vielleicht manchmal irgendwann erst im Leben auf, oder durch doch irgendwelche Triggerpunkte, irgendwelche anderen Erfahrungen, sodass sie dann wieder zugänglich werden. Aber das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfallen würde, wo jemand vielleicht nicht zugänglich ist. Oder wenn es einfach wie, weil es traumatisch war, so abgekapselt ist, dass es der Erinnerung noch nicht zugänglich ist. Und dann kann man aber doch über, auch wenn man so mit Lebenslinien arbeitet, manchmal, wenn es dann doch gewisse Hinweisreize gibt, gibt es manchmal so einen Auslöser, dass Erinnerungen doch plötzlich wieder kommen und dann sind sie wieder da. Und dann kann man auch wieder mit denen arbeiten.
Wir reden in der Psychohygiene auch oft über, dass der Glaube eine Ressource sein kann in einem Thema. Wie ist jetzt das da bei Verlustangst?
Mhm. Ja, ich finde zum einen, ich habe jetzt den Psalm 139 schon mehrmals gebracht, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingspsalme, weil ich finde, dass der sehr selbstwertstärkend ist. Also weil bei Verlustangst haben wir ja oft ein geringeres Selbstwertgefühl. Und im Psalm 139 ist eben der Teil, du bist wundervoll und einzigartig gemacht, oder? Ich habe dich schon gekannt, bevor du entstanden bist. Und ich habe mir was dabei gedacht, wie ich dich gemacht habe. Mhm. Aber den finde ich sehr wertvoll, mit dem Blick eigentlich, hey, Gott hat wirklich jeden Menschen sich genauso gedacht, oder? Ich glaube an einen Gott, der gut ist, der sich dabei was überlegt hat, der da keinen Fehler gemacht hat und der in jeden wirklich einzigartige Begabungen reingelegt hat oder auch für jeden einen Plan hat fürs Leben, weil da steht auch jede Seite in dein Lebensbuch, oder? Die habe ich schon geschrieben. Also ich weiß, wie dein Weg aussehen wird und ich weiß auch, welche Begabung ich in dich reingelegt habe und was du damit bewirken kannst auf der Welt. Oder das ist für mich so das Kernverständnis oder ich würde jetzt mal sagen, so der selbstwertverstärkende Psalm überhaupt, was auch so meine Brille ist, okay, so möchte ich auch Menschen begegnen, oder? Dass ich weiß, jeder, egal ob neurodivergent, zum Beispiel neurotypisch, ob depressiv oder ängstlich, oder? Also jeder Mensch ist einzigartig und ist wertvoll, so wie er ist. Und dass auch die Botschaft ist von Gott, du bist genug, so wie du bist. Natürlich machen wir alle Fehler, oder? Aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und unsere Fehler werden uns vergeben. Ich finde, das sind so, ist für mich so der Kern eigentlich zum Selbstwert stärken und dann auch das Bild von, man kann auch nie tiefer fallen als in Gottes Hand, oder? Ich glaube auch an einen Gott, der uns versorgt, der Dinge vorbereitet hat und ja, wo es immer einen Weg gibt oder wo es auch immer Hoffnung gibt.
Mhm. Also der Glaube kann einem da helfen, indem dass man vielleicht ja wie eben Glaubenssätze eigentlich verändert, indem dass man die Sätze nimmt, die in der Bibel steht und man die eigentlich wie über die anderen drüber tut. Also gerade ja, im Selbstwertthema genau. Zum Beispiel, dass es dort einem wirklich kann eine Veränderung geben in der Gesinnung, in dem Ganzen. Jetzt vielleicht noch zum Schluss, nehmt es mich da mega Wunder, weißt du, wenn jemand so Verlustangst hat und immer eben so in dem drin ist, du hast jetzt uns gesagt, ja, es gibt Möglichkeiten, man kann es trainieren. Hast du schon erlebt, dass jemand hat können wirklich frei werden von Verlustangst?
Ja, also ich würde jetzt sagen, bei mir selber würde ich jetzt auch sagen, ich bin im Rahmen von meiner Ehe, fühle ich mich sehr sicher und habe diese Ängste nicht mehr.
Mhm.
Also wo über viel Kommunikation den anderen verstehen, ne, oder eben auch verstehen, okay, jetzt habe ich vielleicht Angst, aber ich bin eigentlich sicher in dieser Beziehung, oder? Wir haben ein Jahr füreinander und das bleibt zum Beispiel. Es gibt natürlich auch heilsame Erfahrungen, oder, die man dann machen kann von ich bin sicher. Und sonst erlebe ich das viel bei Patienten, eben so das Thema frei werden von bestimmten Glaubenssätzen, jetzt nicht nur bezogen auf Verlustangst, aber lernen dürfen, okay, ich darf das loslassen, ich darf auch diese Angst loslassen und ich darf offen sein, dass ich auch andere Erfahrungen machen kann. Also vor allem, wenn ich vielleicht die Patientin, die ich am Anfang erwähnt habe, wenn ich vielleicht vorher betrogen wurde und jetzt kann ich aber mit meinem Partner offen drüber reden, das macht schon einen enormen Unterschied, wenn ich sagen kann, okay, ich habe einfach Angst, weil mir das passiert ist und dann kommt die Versicherung vom Partner, aber du brauchst dir keine Angst machen, ich bin eine andere Person.
Im so, besten oder? Fall. Ja. Hat man dann auch das Gegenüber,
genau.
Oder? Also es ist ja nicht immer gerade so, dass man dann auch die beste Person herkommt, vielleicht dann als verlustängstliche Person.
Genau, aber dann sind wir ja wieder so beim Kern von, okay, ich muss immer bei mir selber schauen, ne? Warum treffe ich vielleicht auch eine bestimmte Partnerwahl? Kann ich mit jemandem zusammen sein oder der meine Verlustängste eigentlich immer wieder triggert, also wo ich dann wirklich Angst habe, der könnte mich wieder verlassen? Oder dann geht es ja auch wieder darum, eigene Muster erkennen, über sich selber reflektieren und dann Entscheidungen treffen, oder? Möchte ich das weiterhin oder möchte ich eine Veränderung in meinem Leben?
Mhm. Also, wir haben ein paar gute Sachen an der Hand für Menschen, die ja, sagen, hey, da kommt immer wieder eine Verlustangst für all die Sachen, die einem lieb und teuer sind im Umfeld. Ja, wie wir die angehen können. Danke dir vielmals für all die super Tipps, Julia.
Ja, danke auch.
Ständig mit einer Angst müssen leben, das ist einfach wirklich sehr anstrengend. Vor allem, wenn sie nicht begründet ist. Da kann man sich die Tipps von Julia, dass man einen Realitätscheck machen soll, wirklich zu Herzen nehmen. Und dann ertappen und umschalten, wie sie so schön gesagt hat. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen die goldige Regel rund um Psyche. Erkennen, warum man wie reagiert hat und dann einen anderen Weg einschlagen in den Gedanken als den, den man schon gekannt hat und den etablieren. Ja, das finde ich immer wieder schön, wenn das rauskommt zum Schluss von einer Folge, dass man etwas nicht einfach ausgeliefert ist, sondern dass man Themen verändern kann. So wie eben die Verlustangst. Ich habe da noch einen Link in den Shownotes von dieser Internetseite vom deutschen Psychotherapeuten Klaus Bernhardt. Panikattacken loswerden. Und wenn du willst, dann darfst du den Link drunter auch noch anklicken. Mit dem kannst du unsere Arbeit unterstützen. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. Danke dir viel, viel mal. Bis zum nächsten Mal. Hab's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.